HR Info. Politik.
Die EU und ihre Rivalen auf der Weltbühne. Wie blicken die USA, Russland und China auf das vereinte und öfter auch nicht so ganz einige Europa? Das fragen wir in dieser Sendung. Mein Name ist Christoph Keppeler. Die EU ist in vielem nicht unbedingt in ihrem besten Zustand. Erstmals tritt mit großen Schmerzen und mit vielfach grotesken Folgen ein Land aus der EU aus, Großbritannien. In mehreren Ländern sind Regierungen im Amt, die zwar in der EU bleiben wollen, gerne auch Milliarden aus Brüssel annehmen, aber ansonsten lieber ihren eigenen Kurs fahren wollen, auch was Rechtsstaat, was Demokratie, was Pressefreiheit und was die Aufnahme von Flüchtlingen angeht. Mit derzeit noch über 500 Millionen Bürgern ist die EU aber trotz allem ein wichtiger Akteur auf der Weltbühne. Ein großer Konkurrent, aber auch ein wichtiger Handelspartner für die anderen Großen, die USA, China und Russland. Wie blicken diese Rivalen auf unsere EU? Mit Schadenfreude, weil die EU in vielem auseinanderstrebt und uneins ist? Oder mit Sorge um die Stabilität auf unserem Globus? Schließlich ist die EU nicht nur Konkurrent, sondern andererseits auch ein wichtiger Absatzmarkt für russisches Gas, chinesische Produkte und Google, Apple oder Microsoft aus den USA. Da will man natürlich auch, dass der Kunde Europa möglichst kaufkräftig bleibt. Darüber spreche ich jetzt mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten in den USA, China und Russland. Martin Ganselmeier in Washington. Wie sehen eigentlich die Amerikaner auf Europa? Sehen Sie das auch als EU, als Europäische Union oder sehen Sie das nur als France, Germany, Italy, Poland und Austria, also als kleinere Staaten, die manchmal gute Autos bauen oder exklusive Weine haben und mehr nicht?
Also es ist eine sehr gute Frage. In der Regel, wenn man mit Amerikanern spricht, dann denken die schon eher in den Kategorien der Nationalstaaten. Sie reisen ja sehr gerne durch Europa. Sie wollen natürlich auch die regionalen Spezialitäten probieren. Also sie sehen das eher mit touristischen Augen. Aber, und das macht es dann auch interessant, es gibt, wenn man die Europäische Union beurteilt, durchaus so eine Spaltung zwischen dem linksliberalen Amerika und dem Trump-Amerika. Also die linksliberalen Amerikaner, die glauben an die Idee der Europäischen Union. Obama hat ja auch die Europäische Union als natürlichen Verbündeten gesehen, während Trump die EU sehr, sehr kritisch sieht und nicht wirklich daran glaubt, dass sowas funktionieren kann.
Und Donald Trumps Slogan heißt ja, wissen wir alle, America first. Er will Amerika wieder groß machen, great again. Er kündigt einseitig das Atomabkommen mit dem Iran. Er steigt aus dem Pariser Klimaabkommen aus, stößt die EU, die Europäer auch mit sowas gerade regelmäßig vor den Kopf. Er erhebt Zölle auf europäische Produkte, auf deutsche Autos, wie es ihm dann gerade mal so in den Sinn kommt. USA und Europa, da sagen viele schon, dass jetzt unter Trump diese transatlantische Beziehung, dieser gemeinsame Westen, dass es den gar nicht mehr gibt. Kann man das so sagen?
Also so weit würde ich nicht gehen. Natürlich hat Donald Trump eine sehr kritische Haltung zur Europäischen Union. Er sieht sie als seelenloses Kunstgebilde, das der US-Wirtschaft schadet. Er sieht sie als wirtschaftlichen Konkurrenten. Und er hat ja auch immer gesagt, eigentlich ist die EU eine Erfindung Deutschlands, um den Rest Europas zu dominieren. So hat er das immer ausgedrückt. Und er vergisst da natürlich völlig, dass die eigentliche Idee der europäischen Einigung von der Nachkriegsregierung der USA, Truman als Präsident und Marshall als Außenminister, angestoßen wurde. Aber Trump denkt in den Kategorien der Nationalstaaten und er hat zwei wesentliche Politiker aus Europa, die ihm immer Europa erklären. Das ist Nigel Farage und Boris Johnson. Okay. Und Steve Bannon, der ja im Moment sich in Europa aufhält und da kräftig dabei ist, rechtspopulistische Bewegungen zu stärken.
Ja, es heißt ja immer, dass Trump eigentlich generell weniger Interesse an anderen Regionen der Welt hat, weil ja Amerika ist ja das Wichtigste für ihn. Oder interessieren ihn andere, China als großer Rivale, Russland, dessen Präsident er ja angeblich auch irgendwie sehr verbunden ist, einfach mehr als zum Beispiel Europa?
Na, das würde ich nicht sagen. Er sagt ja auch immer, sein Vater kommt aus Deutschland, was nicht ganz stimmt. Es ist sein Großvater, der ausgewandert ist, und seine Mutter kommt tatsächlich aus Schottland. Insofern hat er doch eine familiäre Beziehung zu Europa. Aber im Prinzip sieht er dann doch eher bei den Großmächten China natürlich als großen wirtschaftlichen Rivalen. Russland, da bewundert er nach wie vor Putin. Er hat eine gewisse Vorliebe für autoritäre Personen. Insofern aber sein Interesse an der Welt ist doch ziemlich begrenzt.
Er mischt sich ja tatsächlich auch ein, das haben Sie schon angesprochen. Trump hat doch mehrfach zum Beispiel seine Unterstützung für den Brexit ausgesprochen. Sein Botschafter Richard Grenell ist doch auch sehr aktiv in Berlin. Er unterstützt ausdrücklich die rechten Bewegungen in Europa. Er nennt Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, der auch eine rechtspopulistische Regierung anführt, einen Superstar. Was steckt denn dahinter? Soll Europa so rechtspopulistisch werden, wie er selbst ist? Das könnte man sich ja vorstellen, oder?
Trump ist davon überzeugt, dass am Ende nur die Nation zählt. Und diese Europäische Union hält er, wie gesagt, für ein Kunstgebilde. Mhm. Insofern war für Trump der Brexit ein klares Zeichen dafür, dass diese Union jetzt beginnt auseinanderzufallen. Nigel Farage, wie gesagt, hat ihn darin bekräftigt in dieser Ansicht. Steve Bannon wird dies auch tun. Er telefoniert ja auch manchmal noch mit ihm. Insofern, ja, ist es interessant, dass Donald Trump jetzt natürlich sieht, wie Großbritannien in einer Sackgasse steckt und dass die Europäische Union möglicherweise doch stärker ist, als er sich das vorstellen konnte. Donald Trump wird weiter wirtschaftlich alles versuchen, die Europäische Union zu anderen Verträgen zu bringen. Er empfindet die EU als eine, ja, Interessenlobby, die versucht, die amerikanischen Interessen abzuwehren. Er sieht es überhaupt nicht geschichtlich, er sieht es rein unter wirtschaftlichen Kriterien.
Und das ist ja vielleicht ein bisschen kurzsichtig. Ich glaube ja auch, habe jedenfalls den Eindruck, dass es natürlich auch viele Amerikaner gibt, die ganzen Trump-Gegner, die ja auch existieren, dass die sich diese liberalen Amerikaner viel mehr als vorher sogar manchmal für Europa interessieren. Wenn ich so Fernsehsendungen sehe, auch Kabarettisten wie Stephen Colbert oder so, die sich ja ständig mit dem Brexit befassen. Man verfolgt, das ist jetzt mein Eindruck von außen in den USA, sehr genau diese Verhandlungen mit Theresa May, mit Brüssel, wo es ja oft sehr grotesk zugeht und diese verfahrene Situation sich auch zeigt. Gibt es da nicht auch dieses andere Amerika, das die Bedeutung und die Wichtigkeit einer Europäischen Union sieht?
Absolut, die gibt es nach wie vor und Sie haben es völlig richtig gesagt, während das Trump-Amerika die EU kritisch sieht und für den Brexit ist, ist das Obama-Amerika für die Europäische Union und hofft, dass das linksliberale Europa und das linksliberale Amerika auch künftig enge Verbündete und enge Freunde sein werden. Man kann es wirklich an dieser Linie trennen. Barack Obama war immer ein großer Fan der Europäischen Union und er fand eigentlich diese Idee großartig und hat auch gesagt, die Europäische Union hat Frieden und Wohlstand in Europa über Jahrzehnte garantiert. Das sieht Donald Trump überhaupt nicht. Er sieht nur, die halten unsere Agrarprodukte ab von Europa. Die wollen uns betuppen. Die wollen, dass wir für die Verteidigung sorgen und wir sollen die Zeche zahlen.
Und vielleicht auch noch gute Autos an sie liefern zum guten Preis.
Richtig, die er wohl einerseits schätzt, weil er sie selbst auch gefahren hat. Er hat selbst deutsche Autos gefahren. Und wo er andererseits sagt, das ist unfair, er sieht in New York immer nur deutsche Autos. Wo sind denn die Chevrolets, die in Frankfurt fahren?
Gibt es denn in den USA jetzt speziell an der Europawahl jetzt am 26. Mai auch nochmal ein irgendwie geartetes Interesse oder ist das da auch wirklich nicht so wichtig, was da jetzt passiert bei diesem Europaparlament?
Das ist im Moment noch zu früh. Ich nehme an, so in den 2 Wochen vor der Wahl wird verstärkt darüber berichtet. Ich glaube schon, dass diesmal ein stärkeres Interesse herrschen wird, gerade wegen Brexit und gerade wegen der Rechtspopulisten, die an Einfluss gewinnen könnten. Wie gesagt, Steve Bannon ist weiter in Europa aktiv und versucht dort auch die rechtspopulistischen Bewegungen zu unterstützen. Insofern schauen die Amerikaner mit Spannung auch nach Europa.
Vielen Dank an unseren Korrespondenten Martin Ganselmeier in Washington.
Bitteschön.
Gehen wir jetzt zu China und seinem Verhältnis zur Europäischen Union. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Steffen Wurzel, unserem ARD-Korrespondenten in Shanghai. Steffen, wie sehen die Chinesen, also die normalen Chinesen, eigentlich das ferne Europa? Was fällt den Leuten in China ein, wenn man über Europa mit ihnen spricht?
Also einerseits sind da sehr viele Klischees, die man positiv auslegen könnte, also die Schönheit der Landschaft, die hohe Qualität des europäischen Essens, des europäischen Fußballs, die saubere Luft, natürlich dann auch die vielen guten Produkte, die aus Europa kommen, also italienische Handtaschen, Schweizer Uhren, skandinavisches Design, französische Weine, deutsche Autos natürlich. Mhm. Aber dann, wenn man mal so durch die Nachrichten zappt in den vergangenen Jahren oder auch jetzt ganz aktuell dieser Tage zum Beispiel die Maikrawalle in Paris oder auch die Gelbwestenkrawalle in Paris, da wird immer drauf Wert gelegt zu zeigen, wie chaotisch es dann doch auch zugeht und wie gewalttätig es auch zum Teil zugeht in Europa. Die Fluchtkrise der vergangenen Jahre war ein großes Thema und natürlich ganz viele Briten müssen sich diverse Sprüche zum Thema Brexit anhören in den vergangenen Jahren, das ist klar.
Mhm. Wie sieht man das dann auf der politischen Ebene, auch der Ebene der Regierung, der politischen und wirtschaftlichen Strategie der Machthaber in Peking? Sieht man da in Europa eine politische Union, die man eher als Konkurrent betrachtet, die man eher schwächen sollte, oder ist das ein wichtiger Wirtschaftspartner, den man auch wiederum stark haben will?
All das würde ich sagen. Also die Antwort auf diese Frage ist sehr komplex. Einerseits ist Chinas Staatsführung sehr pragmatisch. Also man möchte am liebsten, dass es so bleibt wie bisher ungefähr. China ist immer an Stabilität interessiert. Das gilt natürlich vor allem für die Wirtschaft, denn Europa ist einfach der wichtigste Exportmarkt für chinesische Produkte, für chinesische Firmen, auch das größte Ziel mit Abstand chinesischer Investitionen. Und da kann man im Grunde ja Verwerfungen jeglicher Natur nicht gebrauchen. Das ist das eine. Andererseits ist es aber auch so, dass natürlich China nicht immer in Brüssel anruft, wenn es irgendetwas politisch-wirtschaftliches vorhat in Europa, sondern man setzt sich dann zum Beispiel zusammen in diesem berühmt-berüchtigten 16+1-Club, also 16 osteuropäische Staaten, übrigens nicht alle Mitglied der EU, plus eins, dieses eins ist dann eben China. Also man trennt da sozusagen so ein paar europäische Staaten dann auch raus, weil man denkt, mit denen kann man besser verhandeln als mit großen Staaten, wie zum Beispiel Frankreich oder Deutschland. Und da nimmt man dann sozusagen eine Spaltung Europas mindestens in Kauf.
Ja, da war es doch auch so, dass zum Beispiel jetzt bei der großen Konferenz zur Seidenstraße in Peking dann einige Länder wie Italien oder Griechenland, glaube ich auch, dann vorne saßen und wir Deutschen zum Beispiel, die da so ein bisschen zurückhaltender sind, saßen dann in der zweiten Reihe. Da setzt man doch auch ein bisschen drauf, vielleicht die EU zu spalten, wie das andere auch ganz gerne machen würden.
Also nochmal, ich glaube, man nimmt das zumindest in Kauf. Es war so, dass bei diesem Seidenstraßengipfel in Peking vor einer Woche, da war das wirklich offensichtbar, dass Staaten wie Ungarn, Österreich, übrigens die Schweiz auch, aber eben auch Griechenland, Portugal und so weiter vertreten waren mit den Regierungschefs. Und für Deutschland war in Anführungszeichen nur Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, dabei. Und das ist, finde ich, ein ganz guter Beleg dafür, dass man sagt, naja gut, wir können uns nicht darauf einstellen, dass wir immer nur mit der EU als einem monolithischen Block verhandeln, sondern nehmen uns dann im Zweifelsfall einzelne Mitglieder raus und machen dann mit denen Geschäfte.
Was man ja auch nicht ganz vernachlässigen darf, ist, dass wir einen großen Systemunterschied haben. Die EU besteht aus 28, bald nur noch 27 freiheitlichen Demokratien und Rechtsstaaten. Und China hat nach wie vor eine kommunistische Einparteienherrschaft, in der individuelle Freiheitsrechte, wenn man es mal ganz, ganz sanft formulieren wollte, stark eingeschränkt sind. Gibt es diese Systemkonfrontation zwischen Europa und China gar nicht? Spielt die keine Rolle?
Die spielt natürlich eine Rolle und man muss auch sagen, China hat nicht nur noch eine Einparteienherrschaft, sondern China ist eine knallharte Diktatur mehr denn je. Mhm. Spätestens seit Staats- und Parteichef Xi Jinping an der Macht ist, wird das auch deutlich. Also der Trend geht in Richtung noch mehr politischer Abschottung und autoritärer Herrschaft. Das muss man deutlich betonen. Von Seiten der EU, das ist ganz interessant, ist das inzwischen ganz offiziell. Man bezeichnet von Seiten der EU China als Partner und Systemrivale. Das ist kein besonders sympathisches Wort aus Sicht der Chinesen. Die haben, als das vor einigen Monaten, Wochenmonaten so offiziell schwarz auf weiß verbreitet wurde, sicherlich auch geschluckt. Die Chinesen machen das inzwischen so, oder die chinesische Regierung macht das so, dass gesagt wird, naja, die Europäer, die müssen sich jetzt halt sozusagen dranhängen an die Amerikaner, denn die USA sind ja spätestens seit US-Präsident Donald Trump an der Macht ist, auf einem knallharten anti-chinesischen Kurs unterwegs. Und Zhang Ming zum Beispiel, das ist der chinesische Botschafter in Brüssel bei der Europäischen Union, der versucht so ein bisschen das Bild zu vermitteln, naja, ihr Europäer, macht doch mal lieber eure eigene Sache, dann kommen wir zwischen China und Europa doch ganz gut ins Geschäft. Haltet euch mal nicht so sehr an die Regierung in Washington, an die Vereinigten Staaten. Also daran sieht man ganz deutlich, den Chinesen ist es vielleicht nicht mal als allererstes dran gelegen, die Europäische Union als sich zu spalten, aber ganz deutlich wird, man will die enge Bande zwischen den USA und Europa, da will man auf jeden Fall einen Keil reintreiben.
Ein Keil reintreiben zwischen die Weltmacht Nummer 1, USA und Europa. Welches Ziel hat denn China selbst? Strebt das nicht auch? Das erscheint ja häufig so in seinen ganzen Aktivitäten in Afrika, zum Beispiel dieses Projekt der Neuen Seidenstraße. Hat es nicht das Ziel, selber Weltmacht Nummer 1 zu werden und die USA da abzulösen?
Das würde die chinesische Regierung nie so formulieren, so direkt. Aber natürlich ist es genau so. Aus Sicht Chinas ist es auch nicht so, dass man an die Weltspitze einfach nur möchte, etwas Neues schaffen möchte, sondern man möchte zurück an die Weltspitze, weil man eben sich vergleicht mit den Jahrtausende alten Dynastien der chinesischen Geschichte, wo dann eben China in der Weltgeschichte schon mal ganz vorne dabei war. Und an diese Stelle möchte man sozusagen, in Anführungszeichen, zurück. Insofern ist es so eine Art natürlicher Zustand, der aus Sicht der Chinesen wiederhergestellt werden soll. Wirtschaftlich, das sagen alle Prognosen und alle Analysten, wird das so passieren. Nach wie vor sind die Vereinigten Staaten auch in den nächsten Jahren noch die Nummer 1 Wirtschaftskraft auf diesem Globus, aber in weniger als 20 Jahren ist das eben nicht mehr der Fall. Dann werden die USA von China überholt. Militärisch ist es so, das bekommen wir in Europa nicht so mit, sind die Chinesen natürlich auch mächtig unterwegs, vor allem hier im asiatisch-pazifischen Raum. Es wird eine riesen Marineflotte gerade aufgebaut. Einen Flugzeugträger haben die Chinesen bisher, das ist nicht besonders viel, den haben sie auch nicht mal komplett selbst gebaut, sondern aus Russland importiert. Aber da wird einiges nachkommen in den nächsten Jahren und deswegen in Australien, Neuseeland, aber auch in Taiwan, Japan und so weiter, da gibt es schon große Sorgenfalten auf den Gesichtern der beteiligten Politiker, der Betroffenen. Auch in den USA natürlich, in Europa bekommen wir das nicht so mit, aber in Asien strebt natürlich China auch hier nach der großen militärischen Übermacht.
Jetzt nochmal ganz kurz, wir haben ja über das Verhältnis, das ambivalente Verhältnis Europas und Chinas gesprochen. Interessiert man sich in China eigentlich jetzt für die jetzt anstehende Europawahl, die EU-Wahl? Hat man da irgendwelche Erwartungen oder Befürchtungen?
Da muss man trennen. Bei der Regierung, die sind natürlich auf Zack und schauen sich das ganz genau an, was passiert. In Peking wird da genau drauf geachtet und mit Sicherheit auch hinter den Kulissen heftig drüber debattiert, mit was man rechnen muss, wie es dann weitergehen kann. Bei der Bevölkerung ist das kein Thema. Es liegt einfach daran, dass man in chinesischen Medien nicht besonders viel erfährt über die Europawahl. Jedenfalls jetzt noch nicht. Das kann sich dann Ende Mai auch noch ändern.
Vielen Dank an Steffen Wurzel, unseren ARD-Korrespondenten in Shanghai.
Sehr gerne.
Eine weitere große Macht unter den Rivalen der EU ist natürlich Russland. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Marta Wilczynski, unserer Korrespondentin in Moskau. Frau Wilczynski, Russland scheint ja hinter vielem zu stecken, was die EU behindert, was die Einigkeit der EU-Staaten schwächen könnte oder vielleicht auch wirklich schwächt. Die Brexit-Kampagne in Großbritannien, die ist ja offenbar auch finanziert worden aus Russland. Marine Le Pen in Frankreich, Salvini in Italien, Viktor Orban in Ungarn, die deutsche AfD. Überall gibt es Kontakte und Verbindungen. Es gibt die berüchtigte Trollfabrik in St. Petersburg, von der aus angeblich Propaganda im Netz, also vor allen Dingen in Europa, gemacht wird. Ist das so? Hat Russland ein Interesse an einer möglichst schwachen EU, einer möglichst gespaltenen EU, in der sich Osteuropäer, Südeuropäer, Deutschland und so weiter gegenseitig schwächen und lähmen, als Nachbarn, mit denen man ja eben nicht besonders freundschaftlich verbunden ist in den letzten Jahren?
Also wenn man die offizielle Seite fragt, ist hier eigentlich eher das Gegenteil der Fall. Also sowohl Präsident Putin als auch der Außenminister Sergei Lavrov haben in letzter Zeit häufiger betont, dass Russland eigentlich ein Interesse an einer starken EU hat, weil die EU auch trotz der Sanktionen nach wie vor der wichtigste Handelspartner Russlands ist. Fragt man hier aber natürlich kritische Politologen, sagen sie auch, dass es anders ist, dass natürlich durch diese Trollfabriken und die Einflussnahme versucht wird, die EU EU zu schwächen. Eben deswegen, weil man hier im Land eben diese wirtschaftliche Situation hat, die wegen der Sanktionen sehr angeschlagen ist und dass man eher nicht darauf guckt, hier die Lage zu verbessern, sondern eher den Gegner zu diskreditieren. Dass man den Leuten hier sagen kann, guckt mal, bei uns ist es nicht super, aber woanders ist es auch schlechter. Und wenn man dann natürlich dafür auch Belege liefern kann, macht es das einfacher. Interessant finde ich, wir haben ein Interview geführt mit einem Politologen von der Akademie der Wissenschaften hier in Moskau und der hat unterschieden zwischen Einflussnahme und Einmischung. Und das fand ich dann sehr interessant. Also er pochte sehr darauf, dass natürlich Russland Einfluss nimmt, zum Beispiel allein dadurch, dass man Nachrichten sendet, durch Medien nimmt man Einfluss, manipuliert man die Meinungen. Das würde immer passieren. Aber eine direkte Einmischung gäbe es nicht. Und da sind wir natürlich an diesem Knackpunkt. Man kann Russland diverse Einflussnahmen nachweisen. Welche Auswirkungen das hat, welche konkreten Einmischungen, da ist es dann tatsächlich schon schwieriger.
Aber das kann man sich auch vorstellen, dass man in Russland bei den politisch Handelnden ja nicht sehr glücklich ist über die EU, hatten Sie ja erwähnt, die Sanktionen. Und dann ist es ja auch so, dass man geostrategisch ja andere Interessen hat. Beispielsweise ja in der Ukraine, die ja von der EU unterstützt wird. Und die Annexion der Krim wird ja nicht nur von Europa, aber eben auch von Europa, von der EU eigentlich nicht anerkannt. Und da muss man ja auch dann, wahrscheinlich lässt man da dann auch die wirtschaftlichen Gesichtspunkte mal ein bisschen links liegen. Und dann geht das vor.
Also es kommt beides tatsächlich zusammen. Also Sergej Lavrov, der russische Außenminister, hat jetzt zuletzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch nochmal betont, dass sich quasi durch die Ukraine-Krise die EU in so eine ungünstige Situation hat jagen lassen. Quasi Russland gibt ja Europa die Schuld daran, einen Putsch, wie das hier gesehen wird, in der Ukraine provoziert zu haben. Und letztlich sei diese Spaltung zwischen Europa und Russland vollkommen unnötig. Also es ist eine Eskalation, die aus russischer Sicht so hätte gar nicht kommen müssen. Mhm. Auch besagter Politologe, den ich gerade zitiert habe, der hat auch noch mal über Christian Lindner gesprochen, der ja mal gesagt hat, man könne ja auch einfach mal also die Tatsachen anerkennen, dass die Krim erstmal von Russland nicht zurückzuholen ist. Das würde man hier natürlich sehr begrüßen und würde sagen, man tut so, als würde man die Hand reichen, indem man sagt, guck mal, EU erkennt doch einfach die Krim als russisch an und dann haben wir doch weniger Probleme. Nur so einfach ist das natürlich nicht. Mhm. Die EU beharrt auf dem Standpunkt, dass natürlich die Krim-Annexion völkerrechtswidrig war und die Sanktionen werden an diesen Friedensprozess in der Ukraine gekoppelt, der, wie zuletzt betont wurde, null vorankommt und deswegen sind die Sanktionen nochmals verlängert worden. Und die Sanktionen tun Russland wirklich weh. Also Experten sagen, dass die EU-Sanktionen Russland mittlerweile schon einen dreistelligen Milliardenbetrag gekostet haben. Und man merkt auch, wenn man mit Russen auf der Straße spricht und sie fragt, was sie von der EU halten, sie kommen ganz schnell zu den Sanktionen. Sie sagen, ja, das ist wirklich nichts Gutes. Wir leiden darunter. Interessanterweise unterscheiden sie aber auch zwischen den Sanktionen, die die EU erlassen hat und den Gegensanktionen Russlands. Also ganz am Anfang ging das noch so ein bisschen durcheinander und mittlerweile sehen die Leute aber auch, dass vieles, was hier zur Verschlechterung der Lage beigetragen hat, eigentlich die Gegensanktionen sind, die Russland erlassen hat.
In diesem EU-Wahlkampf spielt ja auch die Nord Stream Pipeline eine Rolle. Die ist fast fertig gebaut. Sie soll russisches Erdgas direkt nach Deutschland und Westeuropa liefern. An Polen, dem Baltikum, an der Ukraine vorbei. Und der Spitzenkandidat der Konservativen, der EVP, Manfred Weber, hat angekündigt, dass er das Projekt stoppen will, anders als Angela Merkel. Da könnte man doch sagen, Russland hat ganz konkreten Interesse daran, wie diese Wahl ausgeht. Also ob jetzt sich Manfred Weber durchsetzen wird oder ob andere Kräfte gewinnen werden. Das könnten ja auch die Rechtspopulisten sein, von denen man ja davon ausgeht, dass sie wahrscheinlich sehr gestärkt werden aus den verschiedenen Ländern und die ja häufig ganz gute Beziehungen zu Russland haben.
Also aus russischer Sicht, zumindest das, was jetzt uns auch hier die Politologen gesagt haben, geht es vor allem darum, die russlandfreundlichen Kräfte zu stärken. Und selbstverständlich hat dann natürlich Russland ein Interesse daran, dass jetzt Politiker an die Macht kommen, die eben gemeinsame Projekte mit Russland zu unterstützen. Also Nord Stream 2 ist da wirklich ein gutes Beispiel. Also es ist geplant, dass dann in Zukunft jährlich 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas von Russland allein nach Deutschland gehen. Das verdoppelt ja quasi die Erdgasmenge. Wir im Westen haben ja oft dann dieses Bild dieser Abhängigkeit von Russland, die man dadurch schafft. Die Russen argumentieren aber in die andere Richtung. Die Russen wiederum sagen, nun gut, sie als Lieferanten sind dann ja genauso von Europa abhängig, eben dass da der Absatzmarkt ist und seien deshalb auch an guten Beziehungen interessiert. Also man merkt, das wird hier dann eben immer noch mal anders gedreht, dass man es auch von der anderen Seite sehen kann. Und genauso ist es auch mit der Sicht auf die politischen Kräfte. Also zum Beispiel der Politologe, mit dem wir gesprochen haben, der hat auch gesagt, dass man hier in Russland sehr darauf bedacht ist, jetzt keine Rechtsradikalen zu unterstützen. Aber es geht darum, eben konservative oder ja auch populistische Kräfte zu unterstützen, die aber eine russlandfreundliche Politik befeuern.
Vielen Dank an Marta Wilczynski, unsere ARD-Korrespondentin in Moskau. Die USA sind gespalten. Donald Trump und die Rechten dort sehen in der EU in vielem ein Hindernis. Die Liberalen dagegen mögen die EU. China wünscht der EU eigentlich nichts Böses und will kräftig weiter Handel mit ihr betreiben, ohne selber Rechtsstaat und parlamentarische Demokratie einführen zu wollen. Und Russland, naja, hat zwar viel Streit mit der EU, hält den aber eigentlich für unnötig. Das war HR Info Politik. Die Rivalen auf der Weltbühne, so blicken sie auf die EU, jetzt zur Europawahl am 26. Mai. Diese Sendung finden Sie auch auf hrinforadio.de zum Herunterladen. Mein Name ist Christoph Keppeler.